SRF 2 Kultur.
Ägypten am Tag nach dem Putsch. Der politische Wind hat sich gedreht, die Muslimbrüder mussten die Macht abgeben. 300 Exponenten der Muslimbrüderschaft sollen bereits verhaftet worden sein, nachdem Präsident Morsi vom Militär abgesetzt wurde. Fernseh- und Radiostationen wurden geschlossen und durchsucht. Was ist die Bilanz nach einem Jahr unter den Muslimbrüdern für die Kultur in Ägypten? Das habe ich die Schweiz-Ägypterin Yasmin El-Sonbati gefragt. Die Gymnasiallehrerin ist Autorin des Buchs Moscheen ohne Minarett, eine Muslimin in der Schweiz. Und sie hat sich in den vergangenen Monaten stark in der neuen ägyptischen Tamarot-Bewegung engagiert. Für sie war die Berufung des Kulturministers ein wichtiger Auslöser der jüngsten Umwälzungen.
Es ist so, dass der Kulturminister, der eingesetzt wurde, vor ungefähr 3 Monaten eigentlich die Spitze des Eisberges noch lanciert hat. Die Kulturschaffenden haben sich gegen ihn gewehrt. Er hat versucht, alle Institutionen mit Muslimbruderleuten, also mit Leuten, die eben diese Ideologie vertreten, zu ersetzen. Die Direktorin der Oper zum Beispiel, das hat großen Zorn ausgeführt. Allgemein hat man versucht, die Presse einzuschränken, die Fernsehsender. Es gab verschiedene Fernsehmoderatoren, die vorgeladen wurden. Einer der berühmtesten war Bassem Youssef, der Fernsehsatiriker. Also in der ganzen Kultur, in der vor allem staatlich geförderten Kultur, gab es Einschränkungen. Das Parlament hat auch den Kulturetat um die Hälfte kürzen wollen. Also ein Nicht-Ernstnehmen der sehr bewegten Kulturszene, vor allem in Kairo und Alexandrien im Bereich Musik, bildende Kunst und so weiter.
Was waren die Auswirkungen für die Musik, für die Musikerinnen und Musiker?
Naja, es ist so, dass Kairo ein Opernhaus hat. Dieses Opernhaus hat eine sehr, sehr lange Tradition, geht zurück auf das 19. Jahrhundert, wurde übrigens auch von der Schweiz unterstützt vor 20 Jahren. Und die Operndirektorin wurde vor circa 5 Wochen suspendiert. Es wurden Einschränkungen vorgenommen. Man wollte das Ballett abschaffen, weil es sozusagen nicht islamkonform ist. Also es sind alles Einschränkungen, die massiv die kulturelle Szene, vor allem die Opernszene oder die Musikszene in Ägypten betroffen haben, und dagegen haben sich natürlich die Leute gewehrt.
Haben die Muslimbrüder auch auf die einheimische, auf die arabische Musikszene Einfluss genommen?
Das Problem ist, dass die Muslimbrüder an sich an Kultur überhaupt nicht interessiert sind. Kultur steht überhaupt nicht auf ihrer Agenda. Auch in ihren Statements sind sie sehr darauf fokussiert, auf die sozusagen die nationalen Lieder und das Kulturgut unter Anführungs- und Schlusszeichen, das den nationalen Charakter Ägyptens wiedergibt und damit natürlich auch eine Ideologisierung. Also Kultur stand nicht auf der Agenda und es wurde, wie gesagt, in diesem ganzen Jahr überhaupt nichts gemacht, um in irgendeiner Art und Weise die Kultur zu fördern. Da zum Beispiel das Filmfestival gibt es jährlich in Kairo. Es gibt einen sehr großen Literaturmarkt. Also auch das wurde alles nicht gefördert.
Was hat es für die Frauen bedeutet, unter der Herrschaft der Muslimbrüder zu leben?
Naja, die Frauen haben die Revolution, die erste Revolution ausgerufen, aber sie waren dann nicht mehr präsent. Sie waren vor allem nicht präsent bei der Verfassung, beim Komitee, das die Verfassung beschlossen hat, das übrigens eines der großen Stolpersteine von Mohammed Morsi war, waren die Frauen nicht präsent. Auch im Kabinett gab es eine Frau, eine Alibi-Frau. In der ganzen Verfassung wurden Frauenrechte eigentlich auf einer zweiten Ebene behandelt. Die Ideologie der Muslimbrüder geht nicht darin hin, die Situation der Frau zu stärken, sondern es geht um die Familie, die Frau in einer sehr traditionellen familiären Rolle. Das ist das, was sie wollen, aber nicht die Frau als Individuum, als vollständiges Mitglied der Gesellschaft. Das ist etwas, was sie nicht interessiert.
Wie schätzen Sie das ein, Yasmin El-Sonbati? Wird sich das nun ändern unter der Militärregierung?
Naja, also Wunder kann ja natürlich nicht von heute auf morgen passieren. Das ist klar. Ägypten ist auch eine sehr traditionelle Gesellschaft, muss man nicht vergessen. Eine patriarchale Gesellschaft natürlich. Und nach der ersten Revolution sozusagen gab es da schon sehr viele so Antriebe, um das zu ändern. Und ich hoffe natürlich sehr, dass alle jetzt ihre Lektion gelernt haben, dass die Frauen sich nicht mehr zurückdrängen lassen, dass auch die Männer, die eben das Land immer noch regieren, Rücksicht nehmen eben auf die Rolle der Frau, dass sie vor allem in der Verfassung, und das ist ganz, ganz wichtig, dass in der Verfassung die Rolle der Frau definiert wird, dass ein Schutz gewährt wird, dass zum Beispiel die sexuelle Belästigung, die ein großes Problem ist in Ägypten, dass die wirklich vom Staat, also von der Regierung ganz klar bekämpft wird. Also es wird jetzt die Aufgabe der Politiker sein, hoffentlich diese Ideen oder diese Wünsche aufzunehmen und umzusetzen.
Avi Primor und Abdallah Franchi erhalten dieses Jahr gemeinsam den Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis der Stadt Osnabrück. Avi Primor ist israelischer Diplomat und Publizist und der Palästinenser Abdallah Franchi war früher Vertreter der PLO in Deutschland und ist heute ein politischer Berater. Beide Preisträger stünden für den unbeirrbaren Einsatz für die Verständigung zwischen Israel und Palästina. Der Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird alle 2 Jahre vergeben. Das Residenzschloss in Dresden wird seit den 80er Jahren renoviert. Das Schloss stammt aus dem 16. Jahrhundert und wurde 1945 zerstört. Nun ist in der Schlosskapelle das Gewölbe fertiggestellt worden. Es handelt sich um ein neuzeitliches Schlingrippengewölbe, eine Bauform des Mittelalters. Dieses Gewölbe gilt als weltweit einzigartige Konstruktion und konnte bisher noch nie rekonstruiert werden. Die Schlosskapelle war lange Zeit Residenz und Wirkungsort des Komponisten Heinrich Schütz. Für über 9 Millionen Pfund, das sind fast 11 Millionen Euro, wurde ein Bild versteigert. Der Erlös geht an das Kinderhilfswerk UNICEF Deutschland. Es handelt sich um das Gemälde Der heilige Dominikus im Gebet von El Greco. Das Bild stammt aus der Sammlung eines deutschen Arztes und wurde in London beim Auktionshaus Sotheby's versteigert. Es hat ein Rekordergebnis erzielt.
Die politische Macht in Ägypten ist nach wie vor in den Händen alter Männer. Die Revolution vor einem Jahr hat den über 80-jährigen Präsidenten Mubarak abgesetzt. Jetzt wurde Präsident Mursi, ein nicht ganz so alter Mann, von den Generälen abgesetzt. Und auch der Interimspräsident, der Oberrichter Adli Mansur, hat bereits weiße Haare. Ägyptens Bevölkerung hat aber ein Durchschnittsalter von 24 Jahren. Bei uns in der Schweiz liegt es um die 40. Wo sind die jungen Leute in dieser Situation? Was ist ihr Gefühl am Tag nach dem Putsch in Ägypten? Darüber habe ich mit Amira El Al in Kairo gesprochen. Sie ist als Journalistin in Ägypten tätig. Meine Frage an Amira El Al: Wo stehen die jungen Leute im aktuellen politischen Diskurs?
Naja, also diese Rebellenkampagne, Tamarrud, war ja eine Unterschriftenkampagne, die gestartet wurde von 5 sehr jungen Leuten, weil sie unzufrieden waren mit dem Weg, den Ägypten beschritt und mit der Regierung Mursis. Das hat sehr, sehr viele Leute beeindruckt, dass diese 5 jungen Menschen sich spontan zusammengetan haben und dass sie so viel Erfolg hatten. Also sie sind schon da, die jungen Leute, und sie haben etwas sehr Großes erreicht. Das Problem natürlich, ganz wie Sie auch sagen, das Problem in Ägypten ist immer schon gewesen, und das war auch im letzten Jahr nicht anders, dass Politik hier von alten Männern gemacht wird. Und daran hatte sich auch seit der Revolution 2011 nicht viel geändert, auch wenn diese Revolution ja auch wieder hauptsächlich von jungen Leuten initiiert und durchgeführt worden war. Aber jetzt würde ich sagen, nach dieser Kampagne und nach dem, was passiert ist in den letzten 4 Tagen, und das haben wir ja auch gestern gesehen nach diesem Statement von dem Militär, sitzen diese jungen Leute mit am Verhandlungstisch. Die Initiatoren dieser Rebellenkampagne sitzen mit am Verhandlungstisch. Sie haben gestern auch mit dem Militär zusammen ein Statement abgegeben. Und ich denke, dass sie jetzt tatsächlich mit um die Zukunft Ägyptens verhandeln werden. Und sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass es überhaupt so weit gekommen ist.
Wo und wie beteiligen sich die jungen Leute denn politisch? Wo haben sie Möglichkeiten, Frau El Al?
Also nach der Revolution 2011 haben sich sehr viele neue Parteien gegründet. Da haben sich sehr viele junge Leute engagiert. Manche wurden auch wirklich von jungen Leuten gegründet. Es hat sogar ein junger Mann am Präsidentschaftswahlkampf teilgenommen. Also da waren sie schon sehr engagiert. Leider hat dann aber im Großen und Ganzen haben sich dann wieder die alten Garden durchgesetzt und die Jungen wurden so ein bisschen an den Rand gedrückt. Aber sie sind sehr aktiv, wenn es um die NGOs geht, die Zivilgesellschaft, um so Grassroot-Movements, wie man das nennt. Das ist wirklich so von unten. Da sind sehr, sehr viele junge Leute beteiligt und die Aktivisten, wirklich die Leute, die von Anfang an dafür gekämpft haben, dass Ägypten demokratischer wird. Das sind alles sehr, sehr junge Leute und die sind weiterhin sehr engagiert und sehr politisch engagiert.
An welchen Werten orientieren sich denn diese jungen Leute, die sich politisch engagieren?
Also, die haben natürlich die gleichen Werte wie wir wahrscheinlich auch. Ja, also sie möchten natürlich ihre Menschenrechte, sie möchten Sicherheit, sie möchten Jobs. Aber natürlich, wenn Sie darauf ansprechen, der Islam ist und bleibt natürlich auch eine wichtige Orientierung für die meisten Menschen in Ägypten. Die Ägypter sind ein sehr religiöses Volk, das waren sie schon immer. Sie sind aber moderat und nicht fanatisch. Und auch deshalb, glaube ich, ist der politische Islam, den die Moslembrüder ja repräsentieren, aufs Erste gescheitert, weil die Ägypter sich dagegen aufgelehnt haben, dass ihnen ihre Kultur und ihre Traditionen entzogen werden. Die Ägypter sind grundsätzlich ein sehr lebenslustiges Volk, das gerne feiert, und das hat man auch gestern gemerkt, denke ich. Da gibt es Musik, da wird getanzt, und sie halten nichts davon, wenn man ihnen ihre Musik, ihren Tanz, ihren Spaß, ihr Theater nimmt. Und deswegen haben sie sich aufgelehnt gegen dieses faschistische Regime der Moslembrüder, die ja das alles ihnen nehmen wollten.
Die jungen Leute wünschen sich ein besseres Leben, sagen Sie, Amira El Al. Was sind die konkreten Hoffnungen der jungen Leute für die nächsten Tage?
Also die Hoffnung ist, dass jetzt Ägypten wirklich auf einem Weg in eine wahre Demokratie ist. Es ist so eine zweite Chance, das Gefühl von einer zweiten Chance. Und diesmal wollen sie es richtig machen. Das ist, glaube ich, die große Hoffnung der Ägypter heute.
Die Luzerner Lyrikerin Katharina Lanfranconi hat es beschrieben in einem ihrer Gedichte. Krims und Krams kommen irgendwo in einer alten Schublade zum Vorschein, wo man lange nicht mehr reingeschaut hat. Man gerät ins Wühlen, man gerät ins Blättern, ins Träumen, und schon ist eine Stunde, zwei vorbei. Wir horten Dinge im Keller, auf dem Estrich, in der untersten Schublade, Dinge, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Aber sie wegwerfen, das bringen wir nicht übers Herz. Warum eigentlich nicht? Diese Frage gehen wir in einer Sommerserie nach. Heute erzählt Kulturredaktorin Maya Blerendli, warum sie ein altes UHR-Aufnahmegerät einfach nicht los wird.
Those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day.
Those were the days, my friend, sang Mary Hopkin 1968, und ich spielte das Lied immer wieder, stundenlang, hin und zurück, hin und zurück. Ich war damals 10 Jahre alt und hatte von meinem Vater ein transportables Spulendomband zum Geburtstag geschenkt bekommen. Samt Mikrofon, und damit habe ich das Lied vor dem Radio sitzend aufgenommen. Dieses Tonband, erklärte mir damals mein Vater, sei etwas Besonderes, ein UHR. Ein Arbeitsgerät für Reporter, deutsche Qualitätsarbeit, eine Legende schon damals. Davon verstand ich nichts, doch ich liebte das unscheinbare graue Gerät und schleppte es überall mit. War stolz, wenn ich es am Fernsehen entdeckte, in Krimis zum Beispiel, da stand es auf dem Tisch, wenn der Kommissar seine Verhöre aufzeichnete. Und dann, eines Tages, gab es plötzlich seinen Geist auf, ließ sich einfach nicht mehr einschalten. Ich brachte es zur Reparatur, doch angesichts des Kostenvoranschlages schüttelten meine Eltern den Kopf. Als ich selber Geld verdiente, brachte ich es nochmals hin. Doch jetzt schüttelte der Mechaniker den Kopf, zu alt, mein UHR. Irgendwann viel später bin ich Radiojournalistin geworden und habe wieder ein schweres Tonband mit mir rumgeschleppt. Diesmal ein Nagra, das schweizerische Äquivalent zum deutschen UHR. Tonnenschwer, solide, auch dieses Gerät unverwüstlich. Als auch bei uns das digitale Zeitalter angebrochen war, habe ich mein Nagra abgegeben. Die Zeit der Tonbänder war vorbei. Doch mein UHR habe ich behalten, habe es von der Pubertät ins Studentendasein gezügelt, von meiner ersten Arbeitsstelle ins Eheleben und wieder raus. Unnütz und kaputt ist mein UHR seit mindestens 40 Jahren und angesichts der digitalen Möglichkeiten ohnehin ein Witz. Aber wegwerfen? Auf keinen Fall. Warum? Weiß ich bis heute nicht.
Magische Momente, nun, dafür muss man meistens ziemlich arbeiten, hart trainieren, zum Beispiel ausgehend von der ersten Position. Füße in V-Position, also Fußspitzen nach außen, Ferse und Knie zusammengedrückt, und zwar fest, aufrecht stehen, Bauch einziehen, lächeln. Das ist die erste Position im klassischen Ballett, und sie ist das A und das O. Ohne sie keine Anmut, keine Leichtigkeit, gar nichts. Erste Position, First Position, so heißt ein Dokumentarfilm, den die amerikanische Journalistin Bess Cargman über den größten amerikanischen Ballettnachwuchswettbewerb gedreht hat. Gabriela Keggi hat ihn angeschaut.
Dass sie selber viel ja angefressen getanzt hat, aber im Alter von 14 die Karriere bereits beschloss, zeigt, dass die Dokumentarfilmerin Bess Cargman nicht nur etwas über rosa Tütü und Mädchenträume weiß, sondern auch früh die Härte des Ballettalltags, die eiserne Disziplin, Schmerzen und Scheitern kennengelernt hat. Das gibt wohl ihrem Filmerstling First Position neben der glitzernden Oberfläche auch Wärme und Menschlichkeit. Der Young America Grand Prix Competition ist einer der ganz harten Ballettwettbewerbe. Über 5000 junge Leute aus allen Ländern dieser Erde träumen vom großen Auftritt in New York, wo Medaillen, Ausbildungsplätze und Engagements verteilt werden. Rund 300 kommen schließlich ins Finale und von denen eine knappe Handvoll unter den Preisregen. Alle, die dort mitkämpfen, wissen, 5 Minuten habe ich Zeit, um der Jury zu beweisen, dass ich diese Chance verdiene und kein anderer.
You have 5 minutes on stage to prove why you deserve this chance and not somebody else.
10 Jahre alt sind die Jüngsten, 18 die Ältesten. Bess Cargman hat mit ihrem Team ein ganzes Jahr lang 6 junge Menschen begleitet. Einiges haben sie gemeinsam. Den großen Traum von der Karriere und den eisernen Willen, den hohen Preis dafür zu bezahlen, zum Beispiel. Die harten und dennoch hingebungsvollen Lehrer zum Beispiel. Und die Unterstützung der Familie. Die ist beachtlich. Mikos Vater bringt es auf den Punkt. Wenn wir keine Ballettfamilie wären, wären wir alle 10 Pfund schwerer, hätten mehr Ferien, würden zusammen TV schauen und wären einfach normal.
If we weren't a ballet family, we'd probably all be 10 pounds heavier. We'd take a lot more vacation, watch a lot more TV. We'd just be like kind of normal family.
Die Herkunft der 6 Jungstars hingegen könnte unterschiedlicher nicht sein. Juan kommt aus ärmlichen Verhältnissen in Kolumbien. Micaela stammt aus dem kriegsgeschüttelten Sierra Leone. Beide Eltern wurden von Rebellen erschossen. Eine amerikanische Familie hat sie dann adoptiert. Sie war verängstigt und erst das Tanzen hat ihr wieder Lebensfreude gegeben. Rebecca ist der Inbegriff der amerikanischen Mittelschicht, a pink princess. Aran lebt mit seiner Familie in einer amerikanischen Militärbasis bei Neapel und Miko bestätigt das Klischee, dass hinter jeder Ballettratte eine Tiger Mom steht, was in ihrem Fall ganz sicher stimmt. Ansonsten aber ist Bess Cargman eher darauf bedacht, den vielen Ballettklischees auch so etwas wie Alltag und Spontaneität entgegenzustellen. Und so erwachsen diese Kinder auf der Bühne sind und durch professionell, auch im Wegstecken von Druck, Enttäuschungen und Schmerzen, so klein und kindlich sind sie dann zu Hause, wollen gehätschelt werden, kraulen den Hund, necken sich mit den Geschwistern und schlafen am liebsten mit den Stofftieren. Natürlich ist die Filmdramaturgie ganz auf das Finale in New York ausgerichtet, wo jeder und jede alles gibt. Micaela tanzt gar mit verletztem Fuß. Und wo anschließend angstvoll auf das Juryurteil gewartet werden muss. And the winner is. Und in der Tat, das ganze halbe Dutzend von Bess Cargman, bis auf eine, wird auf die Bühne gerufen und gewinnt einen Preis, eine Auszeichnung oder einen Studienplatz. Das wiederum wirkt dann doch etwas glatt oder gar arrangiert. Dennoch, nach Black Swan, dem Hollywood-Film über rehäugige Ballerinen mit ziemlich düsteren Fantasien, ist First Position erfrischend frei von Psychologie und Moral. Es ist auch gar nicht nötig. Sätze wie »Manchmal tut's schon weh« und Töne wie »Schläge auf Kinderbeine und Arme« sprechen eigentlich eine deutliche Sprache.
Well, sometimes it's painful.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.